habe ein unangenehmes Thema. Eigentlich, das Thema klingt komisch, aber das Thema ist, wenn alles zerbricht, wenn alles in Fetzen geht, wenn alles dir davonschwimmt, wenn du nichts behalten kannst und merkst du, ich bemühe mich, ich setze alles dran, aber das Leben geht weiter. Ich verliere meinen Job, verliere meine Kinder, verliere meine Familie, verliere meine Arbeit, verliere mein Haus. Das Geld wird immer weniger, immer knapper. Noch vor ein paar Jahren, da konnte man sich noch ein Eigenheim leisten. Jetzt kann ich bald nicht mal das tägliche Brot fast mal leisten. Also ich meine, ich beschreibe das nur so, wenn alles zerbricht, was soll das alles sein? So, bevor ich auf das Thema eingehe, ich weise auf die Handzettel hin. Unsere nächsten Themen werden sein, am Freitag wird sein, löse dich von negativen Gedanken. Vieles verursachen wir selber. Vieles blocken wir selber ein durch unsere negativen Gedanken. Und Gedanken sind Mächte. Das, was du denkst, das wird Realität. Also Hiob sagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Also lebe ohne Furcht. Ich könnte arbeitslos werden. Jetzt zu unserem Thema. Mein Partner könnte fremd gehen, könnte verloren gehen, könnte, meine Kinder könnten dumme Sachen machen. Das zieht an. Das ist wie ein Magnet. So, am Samstag wird das Thema sein, lebe unter der Kontrolle Gottes, also Fortsetzung. Heute fange ich an und dann ist am Samstag dann die Fortsetzung, lebe unter der Kontrolle Gottes. Gott hat das letzte Wort in allen Dingen. Egal, was die Leute sagen, egal, was die Leute denken, egal, was ich fühle und was ich empfinde, er hat das letzte Wort auch über mein Leben. So, am Sonntag, dann werde ich Gott rühmen und preisen. Um 10 Uhr wird das Thema sein, Gott ist ein zuverlässiger Partner. Du brauchst einen starken Partner an deiner Seite. Das ist Gott. Wenn alles zerbricht, weißt du, wer glaubt, also wenn du an Christus glaubst, also keine Probleme. Mich hat man angelogen, als ich Christ wurde. Dann hat man mir gesagt, Bruder Matutis, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Anfechtungen, hast du keinen Zweifel mehr, hast du keine Probleme mehr. Dir geht's wenden. Glaub nur an Jesus. Und ich habe es getan. Und nach einigen Wochen ging es drunter und drüber. Ich habe gedacht, ich bin abgefallen, ich mache was falsch und habe mir gefragt, was ist mit mir los? Also da kam es richtig prügeldick in meinem Leben und ich dachte, ja, du bist kein richtiger Christ, andere machen alles besser, du kannst es nicht. Bis mir ein Licht aufgegangen ist und das möchte ich jetzt weitergeben, was mir damals Gott gezeigt hat und im Laufe der Jahre immer wieder gezeigt hat. Ich dachte, ich habe es gelernt. Ich habe es immer noch nicht gelernt, denn ich merke es immer wieder, Gott arbeitet mit neuen Methoden, mit neuen Tricks. Ich sage mit Tricks. So, er nimmt einem zuerst weg, bevor er was gibt. Und das ist Gott. Deshalb Zerbruch. Du musst den Zerbruch richtig verstehen. Ich habe in meinem Leben einmal, ja, ich habe irgendeinen Prediger gehört und auch gelesen, du musst zerbrochen werden. Wenn du an Jesus Christus glauben willst, du musst richtig zerbrochen werden. Und dann habe ich gebetet, ich Esel. Ich habe gebetet, lieber Gott, zerbrich mich. Ein paar Tage später, da kam es richtig knallhart, dann kam ich in eine Prüfung hinein für mein persönliches, geistliches Leben. Ich habe an Gott angefangen zu zweifeln. Du wirst nicht glauben, dass man das macht, sogar wenn man Prediger ist, wenn man sogar Theologie studiert hat und alles miteinander, dass man an Gott zweifelt, obwohl ich alles genau wusste, es gibt einen Gott. Aber ich fing an Gott zu zweifeln, konnte nicht mal mehr beten. Habe natürlich gepredigt von Gott, weil ich das weiß, von der Schrift her, man kann predigen, aber ich fing an zu zweifeln. Und Gott hat mich etwas gelehrt und diese Lektionen möchte ich weitergeben. Bevor etwas Neues passiert, passiert immer ein Umbruch in unserem Leben. Wenn so ein Ei ausgebrütet wird und das Küken raus will, weißt du, was da passiert? Da wird die Schale zerbrochen. Und deshalb ist Zerbruch unheimlich wichtig, bevor du rauskommst, der du bist. Deine wahre Persönlichkeit, dein wahrer Charakter, der Heilige, bevor der aus der Schale rauskommt, der muss die Schale zerbrechen, das Umfeld zerbrechen. Und deshalb zerbricht in unserem Leben, weil Gott aktiv ist, weil Gott arbeitet, zerbricht unsere Schale. Und wir haben manchmal eine ganz dicke Schale, so einen richtigen Panzer. Und dieser Panzer kann nur, also die Eischale kann beim Küken nur von innen aufgebrochen werden. Und Gott erlaubt es, dass du sagst, ich muss raus, ich muss weg von hier, ich muss und so weiter. Und dann beginnt die Stunde deiner Entwicklung. Wenn alles zerbricht und dann diese Schale, die dich gehüllt und dich bewahrt hat, diese Schale, die wird sich auflösen, von der wird bald nichts mehr da sein. Und diese Schale ist deine Welt, dein Umfeld, das ist das, deine Hülle, das muss durchbrochen werden. Und da muss in unserem Leben manches durchgebrochen werden. Man sagt es auch, der hat seinen Durchbruch erlebt. So, da muss einiges durchgebrochen werden. Du musst über manche Sachen weg, das Kückchen muss schlüpfen, muss das Licht der Welt sehen und dann entfaltet sich und dann kommt es raus und dann freut man sich alles. Ich war in Griechenland und da gibt es diese Felsenklöster, einige hundert Meter, manche hoch. Und an einem Kloster, da waren wir dabei und da wurde hochgezogen und der Mönch, oben ein paar Mönche hochgezogen und dann hat man so hoch, noch so mit der Winde hochgezogen. Und irgendein Tourist, der mit in der Gondel war, der sagt, du, das Seil reißt bald. Oh, sagt er, ja, das passiert öfters, dass das Seil reißt. Deshalb haben wir gedacht, hoffentlich nicht, solange wir noch in der Gondel sind, wird das Seil reißen. Und während wir so mittendrin hochgezogen sind, sieht man also diese Fetzen auf halber Höhe und dass es ausgefranst ist. Und dann sagt er, was erneuert ihr nicht? Da fragt einer der Leute, ja, erneuert ihr nicht die Seile? Ja, wir erneuern erst, wenn es zerbrochen ist oder zerrissen, zerfetzt. Wir erneuern erst dann. Gute Nacht. So ist oft im Leben. Gott erneuert erst unser Leben. Und da habe ich eine Lektion draus gezogen für mich persönlich. Gott erneuert uns erst, wenn es zerbrochen ist. Wann erneuerst du dein Auto? Wenn es was kaputt ist, dann gehst du in die Werkstatt. Und es geht körperlich so, wann gehst du zum Arzt, wenn du krank bist? Wann rufst du um Hilfe, wenn etwas zerbricht? Und deshalb, wir erneuern nur, wenn es zerreißt. Da muss zuerst mal einer runterfallen. Da muss zuerst einer mal hier etwas erleben, einen Schock erleben. Und deshalb mit diesem Erneuern. Gott zerbricht, weil er uns erneuern möchte. Er möchte was austauschen, das Alte wegnehmen. Gott erneuert uns, wenn wir zerbrechen. Also das ist meine Philosophie, die ich hier verkündige, oder die Lehre, die Gott mir ins Herz gegeben hat. Gott erneuert unser Herz, wenn unser Herz zerbrochen ist. Wir erleben einen Infarkt und dann beginnt wieder alles von vorne. Gott erneuert uns nicht, solange wir noch arrogant sind und ja, das funktioniert noch, wir sind selbstsicher. Da macht Gott nichts, erst wenn es reißt. Wenn es reißt. Solange wir glauben, wir sind noch gut, bei uns ist alles in Ordnung, bei mir stimmt alles, also ist alles okay. Gott lässt uns am Leben zerbrechen und so viele Menschen, schaut Geschichten, die Boulevardpresse ist voll von Menschen, deren Leben zerbrochen ist. Da heiratet jemand einen Fußballer und dann zerbricht die Ehe und so weiter. Man denkt, da ist alles Glück und alles im Butter, da ist alles schön und glatt und so weiter. Oder man denkt, man ist irgendwo in hoher Stellung, man hat Geld, man hat Mittel und plötzlich zerbricht der Traum, zerbricht die Illusion. Gott greift ein, wenn alles auseinanderfliegt. Das ist der Moment. Und ja, dann haben wir gefragt, wie viele Mönche sind schon umgekommen hier? Noch keiner von uns. Aber immer, wenn es reißt, wenn es also soweit ist, dann wird erneuert. Wenn es soweit ist, wenn es zerbricht. Gott greift ein, also in der letzten Minute. Vielleicht schockiert dich ein bisschen diese Predigt oder will dich schockieren, denn ich will diese Botschaft, denn ich will, dass du umdenkst, dass du nicht denkst, bei mir ist alles wunderbar. Und dann plötzlich kommt, in dem Moment, wo du denkst, alles wunderbar, plötzlich kommt so Schockerleben, so ein Trauma, was du gar nicht geplant hast, was du gar nicht gedacht hast, gar nicht vorgesehen hast, so über Nacht. Plötzlich ist eine neue Realität da. Gott handelt, wenn wir in Scherben sind und versucht er, diese Scherben zusammenzubringen und davon leben die Archäologen. Und dann können sie sagen, das war einmal Troja, das war einmal Berlin oder so weiter. Die Scherben werden zusammengebracht und sogar eine kleine Scherbe, die steht nachher im Museum und da können wir bewundern, das war etwas, aber etwas Neues ist inzwischen entstanden. Es ist nicht mehr Troja, inzwischen ist es vielleicht Griechenland und vieles andere mehr gewesen. Wir sehen um uns, wie Kulturen zerbrechen, Religionen zerbrechen, Kirchen zerbrechen. Dazu bricht so vieles. Und so viele Menschen persönlich zerbrechen. Geh mal in dein Umfeld, in deiner Bekanntschaft und frag, ist alles bei dir okay? War alles okay? Weißt du, du kannst denken, ich bin stark. Du bist nicht stark. In den Momenten, wo alles drunter und drüber geht, wo alles Kopf steht, dann bist du froh, dass du noch irgendwie Durchblick bekommst und sagst, warum und weshalb. Die Welt ist ein großer Scherbenhaufen für mich, wenn ich so die Welt angucke. Morgen habe ich eine Beerdigung, auch wieder alles gut und wunderbar und perfekt und dann alles zerbricht über Nacht. Vor einem Jahr hat der liebe gute Mann, ein Bruder aus der Gemeinde auch, ein Bruder hat Herzinfarkt gehabt, vor einem Jahr. Und dann Schlaganfall, das ging dann Schlag auf Schlag und dann fast auf den Tag genau ist er auch verstorben. Du siehst also, wenn es mal anfängt zu zerbrechen, und dann geht es drunter und drüber und dann geht es ganz schnell oft. Und wir fragen uns, warum? Mein Gott, warum? Vielleicht hast du dich auch gefragt, warum das alles? Der Scherbenhaufen, warum dieses Chaos, warum passiert sowas? weil Gott will uns etwas zeigen. Gott will uns sagen, das ist nicht alles, Mann. Das ist nicht alles, was du denkst, erarbeitet. Plötzlich zerrinnt dir dein Glück unter den Fingern. Was bleibt dir noch übrig? In der Bibel heißt es, und die Erde floh und es wurde keine Stätte gefunden. Und so geht es uns manchmal mit unserem Leben. Die Welt ist auf der Flucht. Man flieht. Man möchte nicht mit niemandem mehr zu tun haben. Die meisten Leute fliehen in die falsche Richtung. Die ziehen sich selbst zurück, kapseln sich ab und denken, ich schütze mich, red mit niemand, hab mit niemand was zu tun. Gott will, dass etwas Neues rauskommt aus dir. Gott will, dass du dich outest. Die Erde floh und es war wie keine Stätte gefunden. Es ist voller Zerstörung in dieser Welt und doch irgendwie hat Gott einen Plan. Es entsteht wieder was Neues. Ein Samenkorn stirbt und geht was Neues auf. Das ist also das Werden und das Kommen in dieser Welt. Alles wendet sich von uns ab und plötzlich stehst du ganz allein und sagst, was ist mit mir falsch gewesen? Was habe ich gesagt? Was habe ich getan? Auch das gehört. Zerbruch, deine Beziehungen, deine Freundschaften, deine Bekanntschaften. Wie viele Leute stehen Mutterseelen allein? Die haben niemand mehr, weil so viele Beziehungen zerbrochen sind. Warum? Manche sind stur gewesen, manche ließen sich nicht sagen. Kinder gehen aus dem Haus und dann hat man das nicht richtig verarbeitet, diese Kontakte und die Beziehungen. Dann geht man in die Rente und man kann plötzlich mit dem Leben nichts mehr anfangen. Die meisten Leute, die dann plötzlich so in die Rente gehen, die kein Hobby haben, die keine Freizeitbeschäftigung haben, die stehen plötzlich und gehen der Frau auf die Nerven oder umgekehrt. Und dann werden sie brummig, dann ärgert sie alles, dann kann man nichts mehr recht machen, weil sie haben keine Beschäftigung mehr. Da zerbricht, die Arbeit ist weg. Man ist Rentner geworden oder das stagniert plötzlich, alles stockt, das Leben geht nicht mehr weiter, du bist in der Sackgasse, was ist das, was soll ich dann tun? Das fließt nicht mehr, sondern es flieht. Um uns herum zerbricht unsere Welt, zerbrechen oft unsere Träume, unsere Hoffnungen. Lass uns ehrlich sein, lass uns nichts vormachen. Bei jedem Menschen ist es so, ob Christ oder nicht Christ, selbst bei den Atheisten. Selbst die nichts glauben, bei denen zerbricht es, bloß die wissen nicht mehr, wie man das verarbeitet, wenn man das in den Griff kriegt. Dann raucht man, dann sauft man, dann nimmt man Drogen, dann versucht man mit Medikamente zu verdrängen, das alles. Und das ist die ganze Krankheit, die Ursache für die Krankheit. Und man verdrängt alles. Diese ganzen Zerbruch. Es zerbrechen unsere Ideale. Ich habe mal eine DDR-Größe mal beerdigt in Friedrichshain und ich konnte sagen, was ich wollte als Pastor. Und dann frage ich, ja, haben Sie sonst nichts zu sagen? Der war ja in der Politik, hat sich in der Politik engagiert und so weiter. Lassen Sie Politik, wir wollen nicht mehr viel von der Politik wissen. Ich musste nur einen Satz sagen, seine Ideale konnte er nicht verwirklichen. Und sagt mir irgendjemand auf dieser Welt, wer seine Ideale verwirklichen kann? Kann ich meine Ideale verwirklichen? So viel Geld habe ich gar nicht. Oder so viel Kraft habe ich nicht. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Da ist so viel zerbrochen. Und mit Egon Krenz war mein Nachbar zeitlang, saß ich zusammen bei einer christlichen Veranstaltung und wir sprachen und sagte, wenn ich das alles gewusst hätte, was aus der DDR wird und geworden ist, hätte ich vielleicht ganz anders mich entschieden, ganz anders gehandelt. So, du siehst also, bei den Politikern, bei den Größen, die können große Parteitage anführen und kommandieren und Befehle erteilen und ein Volk manipulieren und regieren, aber die Ideale zerbrechen. Frustriert sitzt dann im Knast zuletzt. Und ich war der Einzige, der ihm eine Karte zu Weihnachten geschrieben hat, mich mal angerufen hat, der sagt, wo sind meine ganzen Freunde? Wo sind meine ganzen Freunde? Und hat sich bei mir bedankt extra noch, dass die Christen, obwohl er nicht christlich war, dass die Christen doch manchmal vielleicht näher einem stehen als seine guten Kumpanen von der Partei. Es zerbricht. Und ich weiß, wovon ich rede. Überall stoßen wir an Grenzen und denken, das geht nicht mehr weiter. Und Gott erlaubt, dass wir an den Grenzen stoßen, damit wir uns selbst entdecken, damit wir uns selbst erkennen, damit wir auf uns selbst besinnen, dass wir auf unsere inneren Kräfte besinnen, auf unseren inneren Doktor, auf unseren inneren Lehrer, auf unseren inneren Führer, dass wir uns auf unseren inneren Gott, der in uns Wohnung genommen hat, Jesus Christus, Heiliger Geist und der Vater, dass wir uns auf Gott besinnen und sagen, lass sie alle gehen, Gott, Hauptsache, du bleibst noch in meinem Leben. Die ganzen Werte zerbrechen. Schau unsere Moral, unsere Ethik heutzutage. Auf wen kannst du dich noch verlassen? Und wem kannst du noch was vertrauen? Weißt du, heutzutage gibt es nichts mehr Verbindliches. Alles zerbricht. Das, wo du geglaubt hast, Arbeit. Ich weiß noch, ich predigte mal auf dem Schlossplatz in Stuttgart und dann kommt einer, Arbeit ist mein Leben. Und weißt du, was dann passiert ist? Der ist arbeitslos geworden. Die Firma ist pleite gegangen, bei der gearbeitet und so weiter, wovon der sich gerühmt hat. Arbeit ist mein Leben. Deshalb, Gott lässt Dinge zerbrechen, wenn wir sagen, das ist mein Leben. Deshalb scheitern wir so oft an unserem Leben, weil Gott sagt, ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Deshalb lässt Gott uns scheitern, denn Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich gebe niemand anderen meine Ehre. Deshalb, Gott kämpft um uns. Er sagt, du sollst keine anderen Götter haben. Arbeit ist mein Leben, Fußball ist mein Leben. Jetzt gehen die ganzen Vereine bergab runter. Schießen sogar eigene Tore. Sogar der teuerste Fußballspieler, den man gekauft hat, schießt ein Eigentor. Also, siehst du, Fußball ist mein Leben. Ich will nur sagen, weißt du, auch die Gemeinde ist nicht mein Leben. Gott ist mein Leben. Und wir sollten ganz andere Prioritäten in unserem Leben stellen. Ein Schlüsselvers, das mich hier durch die ganze Botschaft immer wieder beschäftigt, ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Gott erlaubt, dass wir an Dingen scheitern, die scheinbar für uns unser Leben ist. Meine Ehe ist mein Leben. Meine Familie ist mein Leben. Mein Haus ist mein Leben. Verstehst du? Und Gott lässt uns scheitern, dass es nichts mehr von diesem Leben ist. Dass du blank stehst und sagst, was war denn das alles? Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und das ist ein Gedanke. Weißt du, es gibt keinen Zusammenhalt mehr in unserer Gesellschaft. Wem kannst du noch vertrauen? Na, die Gemeinde. Aber dann kommst du in die Gemeinde und dann lernst du, da ist ein Heuchler nach dem anderen da. In aller Liebe. Man redet nur von sich und für sich und man lebt für sich, man denkt nur an sich, ich bin der Größte, der Klügste, der Schlauste und so weiter. Und dann merkst du, der ist gar nicht so wie Christus. Der ist kein Christ. Der ist von Christus ganz weit weg. Und dann bist du schockiert. Wo bin ich hingeraten? Da bin ich vielleicht im Kaninchenverein besser aufgehoben als in manche christliche Gemeinde. Lass uns ehrlich sein. Lass uns nicht vorspielen. Gott lässt, dass wir an Menschen enttäuscht werden. Denn nur einer enttäuscht uns nicht. Das ist Jesus Christus. Er ist zuverlässig, er ist treu, er ist wahrhaftig. Aber alle enttäuschen uns und werden uns enttäuschen. Und wenn du noch nicht enttäuscht worden bist, dann wirst du demnächst wahrscheinlich. Ich kann das schriftlich was geben. Es gibt also, ja, es gibt die Religion nicht mehr. Früher war die Kirche im Dorf, da wusstest du, ob du katholisch, evangelisch oder was du auch bist, du wusstest, an was du glaubst, das war noch die Welt in Ordnung. Und heutzutage, da sagt jeder, wir sind die Richtigen, wir sind die Wahren, wir sind die Gemeinde, die entrückt wird. Entrückt wird keiner von diesen. Entrückt werden der Einzelne, der an Jesus Christus glaubt. So, alles ist entwertet worden, alles ist wertlos geworden, sogar das Geld. So, unter der Inflation, als ich früher eine Hose kaufte für 40 D-Mark, das war schon eine teure Hose. Heute zahle ich 40 Euro. Weißt du, was das ist? 80 D-Mark umgerechnet. Das Doppelte. Und wir denken, ja, das ist noch günstig. Die EU. Weißt du, aus der Europäischen Gemeinschaft, da ist Gott aus der Verfassung gestrichen worden, die Menschen sind gottlos geworden, da ist nicht mehr das christliche Abendland. Ich habe nichts gegen Islam, aber jetzt wird Islam in manchen Bundesländern als Religionsfach eingeführt in der Schule, nur als Beispiel. Wenn du heute aufwachst, dann fragst du, wo bist du jetzt, bist du in der Türkei oder bist du in Deutschland? Wenn Martin Luther heute auferstehen würde, lass uns mal ehrlich sein, der würde seine evangelische Kirche nicht mehr wiedererkennen. Da muss man gar nicht so weit weggehen. Wenn die Gründungsväter der christlichen freien Gemeinden auferstehen würden die freien Gemeinden gar nicht mehr erkennen. Die sagen, was sind das für Hampelmänner und für Schwärmer und Sektierer? Gott erlaubt, dass vieles zerbricht in unserem Leben. Dass wir enttäuscht werden, dass Spaltungen gibt, dass Durcheinander gibt. Hier mein Nachbarpfarrer, der Pfarrer von der Nachbargemeinde, der hat seinen Dienst quittiert. Die haben sich so verkracht in der Gemeinde, in der evangelischen Kirche, dass er nicht mehr da ist und nicht mehr seinen Dienst machen kann und will. Du siehst also sogar in der Staatskirche, im Staatsdienst, Beamter, selbst nicht mal das Beamtentum ist mehr sicher. Nichts mehr. Sag mir, was ist heute sicher? Ja, Politiker, Ministerpräsident, Bundespräsident. Wie schnell sind die Leute ausgewechselt und ausgetauscht und die Geschichte geht weiter? Was ist heute stabil? Wenn alles so um dich herum zerbricht. Könige gehen und Könige kommen. Die Obrigkeiten werden abgesetzt und wieder neue eingesetzt. Wir haben echt ein richtiges Freidenker. Jeder denkt, was er will. Wenn du 10 Leute fragst, hast du 11 Meinungen. Der Mensch ist das Maß aller Dinge geworden. So, das ist die Welt. Die Gottlosen fliegen wie Spreu auseinander. Die kann keiner mehr einsammeln. So steht es in der Bibel einmal, die Gottlosen. Wenn es Zusammenbruch gibt, die Katastrophen gibt und wenn das alles so vorprogrammiert ist, dann muss es ein Gesetz geben, warum das alles ist. Ich habe schon euch angedeutet kurz. Weißt du, es gibt auch eine positive Seite. Eine positive Seite des Zerbruchs. Gott will was Neues anfangen. Die ganze europäische Geschichte oder die Weltgeschichte nach den 2 großen Weltkriegen ist die Geschichte, da sind die Karten neu gemischt worden. Ich habe noch in der Schule anderes Weltbild gelernt oder Landkarten, als das heutige, was meine Kinder und Enkelkinder lernen müssen. Da gab es noch nicht Serbien und Kroatien und all diese Kleinstaaten und Mazedonien. Das gab schon immer, aber mittlerweile hat sich so vieles verändert nach den Kriegen. Weißt du, manchmal muss Gott erlauben, dass ein Störfall oder Zwischenfall kommt, so dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht, damit man merkt, wir haben auf die falschen Fundamente gebaut. Wir haben auf die falschen Fundamente gebaut. Wir haben nicht auf Gott gehört. Hätten wir auf Gott gehört, wäre das alles nicht passiert. Deshalb sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister, der baut auf dem festen Grund. Und Gott lässt Stürme kommen, damit wir geschüttelt werden und entweder sind wir standfest oder wir sind nicht standfest. Und nur das, was echt ist, was wahrhaftig ist, was göttlich ist, was geistlich ist, was ewig ist, das bleibt bestehen. Und deshalb die Frage ist, was wird eines Tages von dir und von mir bestehen bleiben, wenn alles gegangen ist? Heutzutage sind so viele Menschen ausgebrannt, vor allem Menschen, die in sozialen Berufen sind, wie Lehrer, Manager, Pastoren, Krankenschwestern, die sind ausgebrannt, die tun mehr, als was sie sollen. Daher kommt das Burnout. Jährlich erleben 1000 Menschen hochmotiviert, erleben sie plötzlich den Zusammenbruch, Nervenzusammenbruch, heulen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen hinter verschlossenen Türen zu Hause am Feierabend heulen und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und wie viele springen zum Fenster raus? Und wir nehmen den Leuten manchmal übel, wenn sie zum Fenster rausspringen. Die können nicht mehr, sie zerbrechen an sich selbst. Nur eine Kleinigkeit und plötzlich ist was passiert. Wir schaffen es nicht mehr. Und die Menschen brennen aus, sind überfordert, übermüdet. Manche müssen 3 Berufe haben oder 3 Schichten arbeiten unter Umständen, um die Familie zu ernähren. Früher konnte ein Mann eine Familie ernähren, heute muss die ganze Familie bald mitarbeiten. Weißt du, das Potenzial, was einer in sich hat, ist bald erschöpft. Du kannst nicht mehr geben, als was du hast. Und deshalb ist die Frage, Gott lässt uns zerbrechen, damit er uns sagt, besinn dich auf dich selbst, leb für dich selbst, genieß das Leben mal und tu mal was für dich selbst und nicht nur für die anderen, für den Chef, für die Kirche, für die Gemeinde, für die Geschwister, für den Pastor. Tu mal für dich mal was. Was tust du für dich? Ich kenne Leute, die sind überaktiv und die wundern sich, wenn die nachher zusammenbrechen. Und Gott will uns korrigieren. Weißt du, Zusammenbruch ist einfach Kurskorrektur. Ich werde nie vergessen, in der Schule, ich habe gerne Geschichten erzählt und gerne Märchen mir selber ausgedacht und gebildet. Und dann wurde ein Thema angegeben und ich schreibe eine Seite, zweite Seite, dritte Seite. Und dann kriege ich die Arbeit zurück, bin schockiert. Und weißt du, was da drauf steht? Thema verfehlt. Und so viele Menschen verfehlen das Thema ihres Lebens. Weißt du, wozu du lebst? Nicht wo du herkommst, das wissen die meisten sowieso nicht, wo die herkommen. Die denken, vom Affen stammen sie ab. Aber wo gehst du hin? Und wofür lebst du? Was ist der Sinn des Lebens? Und deshalb, Gott korrigiert uns, Gott lässt uns zerbrechen, damit er wieder was Neues ordnen kann. Und erst nach dem Zerbruch beginnt die Ordnung. Wieder die Dinge zusammenbringen, die Scherben zusammenbringen, das Gute behalten. Prüft alles und das Gute behaltet. Viele Menschen geben sich auf. Und das ist vielleicht der Moment, wo sie anfangen können. Wenn wir aufhören, fängt Gott an. Wenn wir kapitulieren, fängt Gott an. Weißt du, wir sind vielleicht manchmal den Tränen nahe und wir sollten einfach weitermachen jetzt, wenn wir den Tränen nahe sind. Heulen, bis nicht mehr geht. Und dann hast du dich ausgeweint, dann hast du keine Tränen mehr und dann kann Gott wieder was Neues mit dir anfangen. Viele Menschen haben nur eine begrenzte Kapazität von Energien. Ich schaffe nicht mehr. Und du musst ehrlich sein und zugeben, das ist meine Grenze, ich habe es erreicht. Und du musst nicht in jedem Gottesdienst sein. Ich freue mich, dass du kommst und dass du da bist. Aber ich möchte dir einfach ehrlich sagen, du musst nicht jede Versammlung besuchen, du musst nicht auf jeder Konferenz sein, du musst nicht jedes Buch gelesen sein, du musst nicht jede Predigt gehört haben. Hör nur das, was du hören musst. Und Gott wird dir schon beibringen, was du hören musst. Du musst nicht überall dabei gewesen sein, alles verstehen und alles wissen. Das, was du wissen solltest, das wird der Heilige Geist dir offenbaren. Und deshalb scheitern so viele, weil sie den Hals nicht mehr voll kriegen, geistlich. Die schlucken schon Steine. Das war Vollkornbrot. Weißt du, du brauchst auch mal Wecken und mal Kuchen und Marmelade und Pudding. Und nicht nur immer geistliches Vollkornbrot. Probleme, weil man überfordert war. In 2. Mose 18, Vers 13 bis 27 ist eine Geschichte von einem Mann, der auch überfordert war, obwohl er super intelligent war. Moses. Weißt du, der war überfordert. Der war in der Wüste und dann hat Gott ihn gerufen, Gott berufen. Und sogar berufene Menschen werden überfordert, wenn sie es nicht merken und begreifen, was in ihrem Leben los ist. Die werden überfordert. Und dann kommt der Schwiegervater Jethro, natürlich hat er egoistisch gedacht, damit seine Frau ein bisschen was von ihrem Mann hat. So hat sie egoistisch gedacht. Aber kommt Jethro zu Moses und sagt, Moses, du arbeitest zu viel. Du solltest Diakone einsetzen oder Älteste einsetzen, die wissen, dir die Arbeit abnehmen, die dich erleichtern, die das Gericht halten, nur die komplizierten Fälle solltest du bearbeiten. Ich werde nie vergessen, als junger Pastor, man will ja alles für Gott tun, man will sofort die Welt für den Herrn erobern. Man ist also eifrig, brennt in Gott und das habe ich auch getan. Ich habe Versammlungen gehabt und Freiversammlungen gehabt und auf diesen Gebetsstunden, Gebetsnächte und Jesusmärsche und alles Mögliche gemacht. Dann kommt ein alter Bruder zu mir in der Gemeinde, und dann nicht mehr gepredigt hat und bei 80, an der 80 war er und sagt, Johannes, Gott hat zu mir geredet. Und sage ich, ja, was hat er denn dir gesagt? Ja, der Herr hat zu mir geredet. Und dann fängt er an zu weinen und sagt, er hat zu mir über dich gesprochen. Und sag, ja, sag, was ist es? Ist es gut oder schlecht? Mir ist es egal. Also, wenn Gott zu dir geredet hat, sag mir, was es war. Und dann sagt er zu mir, Johannes, der Herr hat zu mir gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Ich habe gesagt, danke, hab's verstanden. Und er war erleichtert, aber ich habe nachgedacht, was mit meinem Leben ist. Ich mache zu viel für Gott. Und weißt du, was ich gemacht habe? Die Hälfte der Versammlung habe ich zusammengestrichen. Und habe nur noch so ein paar Versammlungen, eine Freiversammlung gemacht, nur das Wesentliche, da wo ich wirklich Freude gehabt habe. Nicht, ich habe an manche Sachen keine große Begeisterung. Gebetsnächte, verstehst du, ich schlaf lieber, anstatt zu beten. Muss ich euch ehrlich sagen. Aber weil die Leute beten wollten, haben sie gesagt, mach eine Gebetsnacht. Habe ich gemacht. Und dann haben die das verlangt, haben sich dies gewünscht. Ich habe die Wünsche der Leute erfüllt, aber nicht die Wünsche, meine Wünsche und die Wünsche Gottes. Und dann habe ich alles zusammengestrichen, was die Wünsche von den Leuten waren, und nur meine Wünsche gemacht. Und Gottes Wünsche gemacht. Und du, dann bin ich wieder auf den grünen Zweig gekommen. Dann habe ich wieder Freiheit gehabt. Dann habe ich nicht mehr gezappelt und bin ich nicht mehr nervös gewesen. Da konnte ich in Ruhe die Sachen vorbereiten und nicht nur schnell so aus dem Ärmel was schütten. Eine Gemeinde habe ich sogar abgegeben, denn ich habe Stuttgart und Ludwigsburg damals zu der Zeit gehabt. Ich habe morgens um 9 bis 10.30 Uhr in Ludwigsburg gepredigt. Dann bin ich eine halbe Stunde gefahren und dann 11 Uhr oder 11.30 Uhr habe ich dann in Stuttgart gepredigt, kam ich in eine Versammlung, wusste gar nicht, was da gelaufen ist, denn die hatten schon die Einleitung und das habe ich abgegeben. Und weißt du, man lernt, Gott zerbricht, entweder macht er dich kaputt, dass du ein Nervenbündel bist und in der Psychiatrie landest, das ist auch eine Gnade Gottes, dann nimmt Gott dich aus dem Verkehr raus, schickt dich in die Wüste, reden Fromme manchmal, wissen aber nicht, was die Wüste wirklich ist. Weißt du, Gott stellt dich auf die Seite mal. Aber auch Psychiatrie ist so. Dann geratest du in lauter Verrückte. Entschuldigung, aber ich sage das ja nur so. Und dann merkst du, weißt du, und dann sagt Gott, bist du nicht auch ein Verrückter? Bist du auch nicht wahnsinnig gewesen? Hast du auch nicht übertrieben? Hast du auch nicht den Bogen überspannt, so dass er zerbrochen ist? Weißt du, wir versuchen manchmal zu übertreiben. Und Übertreibung ist eine Sünde, Leute. Ananias und Sapphira haben den Geist dafür aufgegeben. Übertreibung, geistliche Übertreibung, ganze Nacht beten, ständig alle halbe Stunde aufstehen zum Gebet. Solche gibt es auch, die nicht genug bekommen. Weißt du, wenn du anständig betest, sagst, Liebe, Heil, und wenn du das Vaterunser richtig buchstabierst, dann hast du alles durchgesprochen, was du beten wolltest. Und dann musst du nicht 70 Mal Vaterunser beten. Das reicht schon, wenn du einmal richtig von Herzen das Vaterunser gesprochen hast. Du hast alles gesagt, vergib meine Schuld, vergib, wie ich den Schuldigen vergebe. Und dann dein Erlösung vom Übel, dann gib mir mein tägliches Brot. Du hast alles gesagt, was du sagen wolltest. Aber du denkst, du musst noch mal deutlicher sagen, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch. Hör, Gott kann auch Deutsch und Berlinerisch und Schwäbisch und Sächsisch und Russisch sogar auch. Du machst zu viel. Und da hat dieser Schwiegervater hat hier gesagt, du machst dich zu müde. Und das ist, warum viele Menschen zerbrechen. Du machst dich zu müde. Und Mose hat Fehler gemacht, sehr viele Fehler, auch im Dienst für Gott. Und wir wundern uns, warum wir manchmal, auch während wir für Gott arbeiten, Fehler machen. Anstatt zum Felsen zu reden, schlägt er den Felsen, weil er zu müde war. Der hat nicht mehr aufgepasst, nicht mehr aufgenommen, nicht mehr richtig reagiert. Du sollst Älteste einsetzen, sagt er hier zu Dings. Schaff Gleichgewicht, schaff Gleichbalance in deinem Leben. Hab ein bisschen Privatleben. Nicht nur, ich liebe Jesus über alles in der Welt. Verrückte tun das. Weißt du, wir sollen Priorität in unserem Leben haben. Zuerst kommt Gott, dann kommst du, dann kommt deine Familie und dann erst deine Gemeinde. Und dann kommt alles andere. Was nützt es, wenn du die ganze Welt bekehrst und dein eigenes Haus vor die Hunde geht? Was nützt es alles? Und deine Gesundheit vor die Hunde geht? Gott korrigiert. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott erlaubt nicht, dass du fremden Göttern dienst. Dass du abhängig wirst von irgendeiner Sache. Alles geht auseinander, zerbricht. Weißt du, wenn man kein Privatleben hat, Gott lässt die Gesetzlichen zerbrechen. Er lässt alle, die meinen, ich muss perfekt machen, allen recht machen, niemand beleidigen, niemand kränken, niemand verletzen. Ich möchte allen gut machen. Also, wer das macht, der steht am Rande des Abgrunds und merkt es nicht einmal. Manchmal muss Gott so einen Schuss einem von hinten geben, dass du hinfällst und liegst. Ich habe von einem Jäger aus der Schweiz, ich habe den auch kennengelernt, der hat in einer Predigt das auch erzählt. Er ist Prediger und Jäger zugleich. Und ihm ist es passiert. Er hat einen Jungen gehabt, der hieß zufällig auch Johannes. Und der Johannes hat Schmetterlinge gefangen und hat so einen Kescher bekommen und fing an, den Schmetterlingen nachzulaufen. Und wir laufen auch manchmal den Schmetterlingen nach, wie dieser Johannes, und läuft den Schmetterlingen nach. Und der Vater kannte das Gebiet, das Gelände, wo er den Schmetterlingen nachlief. Und er wusste, wenn er jetzt weitergeht, geht er bald vor den Abgrund. Er stürzt ab in die Tiefe und er ist tot. Was nützt ihm seine Schmetterlinge? Und dann nahm er sein Gewehr und schoss dem Johannes ins Bein. Der fiel rücklings und blieb liegen. Dann kommt der Vater, nimmt ihn auf. Und der Johannes sagt, Vater, du bist eine Bestie, du hast mich angeschossen. Dann sagt er, ich habe gut mit dir gemeint. Wenn du nur ein paar Meter weitergegangen wärst mit deinen Schmetterlingen, du wärst in den Abgrund gestürzt. Nein, ich mag nicht. Da gab es Spannung zwischen Vater und Sohn dann eine ganze Weile. Aber der Vater sagte, ich habe gut mit dir gemeint. Deshalb habe ich dir ins Bein geschossen, damit du nicht weitergehst und nicht abstürzt und nicht stirbst. Ich wollte dein Leben retten. Und so rettet Gott manchmal unser Leben, indem er uns manchmal so ins Bein schießt, in den Hintern schießt, irgendwo an die Ohren zieht. Gott will uns korrigieren. Gott will uns bewahren vor Schlimmen. Was glaubst du, wenn dies und jenes nicht passiert wäre in deinem Leben? Du wärst in dein Unglück gerannt, hättest gar nicht gemerkt. Ein Schritt und du wärst drüben gewesen. Wenn man aus dem geistlichen, seelischen Gleichgewicht kommt, wenn man zu fanatisch, religiös oder bigottisch wird, fällt man ins Alte Testament zurück, wird man ein Pharisäer. Weißt du, man versucht dann Gott besonders zu gefallen, besonders zu gefallen. Man will so ein Scheinheiliger werden und Gott lässt zerbrechen, dass du plötzlich irgendeine Dummheit machst, dich besaufst, in Puff gehst oder jemand umbringst. Moses hat auch gedacht, ich muss den Israelit erlösen. Und was macht er? Er wird zum Mörder. Und so viele Menschen sind zum Mörder geworden. Sogar Rufmörder, das gibt es auch. Ich bin besser, ich bin nicht so wie dieser Zöllner, dieser Ganove da hinten. der Pharisäer im Tempel. Gott erlaubt solche Dinge, dass diese Dinge passieren. Dass du ausrutscht, dass du irgendwo im Finger gewickelt wirst, dass du verführt wirst, verdorben wird, dass man dir das Geld nimmt. Wie viele Leute, ich kenne auch hier in der Gemeinde einige, weißt du, da kommen, da denkt er, jetzt habe ich das große Los gewonnen, ein Erbe vielleicht von 70.000, 80.000 Euro, große Los, dann kommt so schlauer Kapitalanleger und nimmt das ganze Geld mit nur weg. Und er ist erlöst und sieht nie mehr wieder sein Geld. Jetzt prozessiert er schon jahrelang. Ich sage es nur, so kann es gehen, wenn wir unsere Hoffnung auf falsche Pferde setzen. Gott erlöst uns. Erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns vom Übel. Gott lässt Dinge zerbrechen in unserem Leben. Gott lässt es. Nimmt er plötzlich was weg? Der Teufel versteht einen, immer wieder vor so frommen Karren zu spannen, mit Dingen zu beschäftigen, die Gott gar nicht will, die Gott gar nicht für dich vorgesehen hat, wozu er dir keinen Auftrag gegeben hat. Weißt du, ich kenne eine Lehrerin, die musste den Kindern, die kam zu mir und sagte, Bruder Matthäus, die ganzen Kinderspiele und so weiter, die ganzen Lektionen, das ist alles okkult, alles satanisch, alles gottlos, alles antichristlich. Ich habe gesagt, du musst das Lehrprogramm durchziehen, ob das passt oder nicht. Du bist angestellt und wenn du angestellt bist, tu das oder geh aus der Arbeit. Du hast keine andere Möglichkeit. Nein, ich muss Licht sein und Salz sein. Ich habe gesagt, Schwester, halt's Maul, sei still, red nicht. Tu deine Pflicht, tu das, was du zu Hause privat machst, das ist dein Problem. Aber nicht, nein, geh zum Schulleiter, sogar zum Vorgesetzten noch, das soll aus den Schulbüchern raus, das ist unchristlich, das ist teuflisch, das ist freimaurerisch und so weiter. Hat so einen Skandal gemacht, dass sie heute arbeitslos ist und kurze Zeit später ging sie in die Psychiatrie. Und dann, sie hat am Schluss geglaubt, sie wäre Christus sogar, weiblicher Christus. Verstehst? So passiert es, weil sie die Wahrheit nicht annehmen und die Wahrheit nicht akzeptieren, die werden verrückt. Menschen werden verrückt, die denken, und das ist, wie der Teufel vor falscher Karren spannen kann. Und das ist, diese Tragödie ist so in christlichen Kreisen verbreitet. Studier, ich kriege so viele Anrufe, sehe solche Anfragen im Internet oder wie auch immer. Weißt du, Leute machen sich Gedanken, warum geht's mir so schlecht? Aber die lassen sie nicht korrigieren. Ich habe jemand was zurückgeschrieben, dann sagt er, das ist deine Meinung. Aber ich habe gesagt, lass los, das, was du gebunden hast. Und lass los an das, was du dich gebunden hast. Wir verpflichten uns manchmal und sagen, das muss ich. Auch Gott zur Ehre. Weißt du, du musst Gott nicht zur Ehre was machen. Gott verherrlicht sich selbst an dir und in dir. Und das ersetzt sich durch. Und wenn du denkst, du musst den lieben Gott spielen, dann kriegst du eins auf die Finger. Oder auf den Deckel. Oder beides. Also sei wahrhaftig und tu das, was dein Herz dir sagt. Und geh Gottes Weg. Weißt du, man muss Gott über alles lieben. Das ist A und O. Du sollst Gott lieben und dann seine Nächsten wie sich selbst. Aber die Scheinheiligen, die lieben alle anderen mehr als sich selbst. Das sind die Scheinheiligen. Die tun allen anderen mehr als Gott. Als was sie sollten. Mehr als ihre Familie und mehr als ihre Partner. Ich habe einen Pastor, der Seniorpastor, also Rentner, war in der Gemeinde, dieser Bruder, und keines seiner fünf Kinder kam in die Versammlung, in der Gemeinde. Die haben Gott geliebt, die waren fromm, gläubig. Ich kannte die Familie sehr gut, bin dort auch ein- und ausgegangen, aber mit der Gemeinde wollten sie nichts zu tun haben. Die wollten nicht in die Gemeinde. Dann habe ich mal den ältesten Sohn mal gefragt, der sagen wollte, warum, Peter hieß er glaube ich auch, warum willst du nicht in die Gemeinde kommen? Dann sagte, die Gemeinde hat unsere ganze Kindheit und unsere ganze Jugend aufgefressen. Der Vater hat nur für die Gemeinde gelebt, nur für die Gemeinde alles getan. Dann, es war nach dem Krieg, wenn Mutti Kuchen gebacken hatte, dann kamen die unverschämten Gemeindeleute, die haben alles aufgefressen und uns blieb nichts mehr übrig. Ja, das habe ich ehrlich gesagt. Und das war unser Kuchen, unser Sonntagskuchen, auch wenn es nur Hefezopf war mit Sägemehl. Also nach dem Krieg. Und die haben alles aufgefressen. Sie waren unverschämt. Aber du siehst also, wir wundern uns, warum manche kindergläubige Eltern nicht Christen sind. Die haben etwas erlebt, wo die Eltern versucht haben, Gott zu dienen. Ich bitte nicht, jetzt, dass du sagst, was der Pastor Matthäus predigt, ist atheistisch oder gottlos. Nein, ich will dich wieder zu Gott zurückbringen. Diene Gott und nicht den Götzen. Und alles in dieser Welt, egal was es ist, Partei oder Politik oder Gemeinde oder Kirche oder Institution, alles sind Götzen und können zu Götzen werden. Und Gott wird eifersüchtig, sobald etwas in unserem Leben ein Götze wird. Viele Menschen leiden unter Profilierungssucht, ziehen am fremden Joch und, weißt du, sie wollen was beweisen. Ich kann was, ich kann von mir aus. Weißt du, und Gott lässt dich scheitern, dass du auf der Nase liegst plötzlich, dass du pleite bist, dass du irgendwo mal Offenbarungseid leisten musst. Ich kann nichts, ich bin pleite, ich bin blank. Weißt du, dem Arzt musst du die Wahrheit sagen oder dem Gericht musst du die Wahrheit sagen. Da kannst du nicht lügen, die gehen da auf den Grund. Du denkst, andere kannst du belügen und dich selbst kannst auch belügen, was vormachen. Aber plötzlich, du bist blank, du kannst niemand was beweisen. Und Gott will nicht, dass du was leistest, sondern er will uns das Wollen und das Vollbringen schenken. Es muss von ihm alles kommen. Ja, ich kann. Nein, du kannst gar nichts, wenn es darauf ankommt. Viele Menschen möchten nur gelobt werden. Weißt du, der ist ein schöner Christ, ein guter Christ, ein anständiger Christ, ein braver Christ. Aber was macht er privat? Was macht er, wenn man ihn nicht sieht und beobachtet? Wo geht er dahin oder was tut er? Was denkt er? Schon Gedanken sind Mächte. Das wird ja das eines des nächsten Themas sein. Weißt du, durch deinen ganzen Leistungsstress verausgabst du dich. Du suchst nur Leuten zu gefallen. In der Gemeinde ziehst du die besten Kleider an. Da willst du scheinen, alles ist bei uns in Ordnung. Es gibt Smiling. Das kannst du. Von den Amerikanern hast du gelernt inzwischen. Dass du lächelst, ein bisschen Zähne zeigst und hübsch aussiehst, ein bisschen Puder. Weißt du, du musst nur Gott lieben und dann deine Nächsten. Aber vernachlässige dich selbst nicht. Vernachlässige dich selbst nicht. Lebe nicht nur für andere, lebe für deine Seele. In meiner Bibel heißt es, und das ist Gottes Wort, kannst dich mit dem lieben Gott streiten, wenn du willst. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Was nützt es? Was nützt es, wenn du am Schluss ein Wrack bist? Was nützt es, wenn du am Schluss pleite bist? Was nützt es, wenn du am Schluss niemand mehr hast? Dir wird niemand danken für deine Verausgabung. Dir wird niemand die Hände schütteln und sagen, hast wunderbar gemacht, mein Bruder, meine Schwester. Schon der Herr Jesus hat sowas erlebt. 10 hat er geheilt und nur einer kam zurück und das war noch ein Ausländer. Der hat ihm gedankt von den Aussätzigen. Dir wird niemand danken, wenn du dich aufgeopfert hast. Weißt du, man macht dir vielleicht ein Denkmal im Tiergarten irgendwo. Aber was nützt dir denn das Denkmal im Tiergarten? Oder die ganzen Kriegerfriedhöfe, Kriegsopferfriedhöfe. Weißt du, sie haben für Vaterland und Gott gekämpft. Und dann liegen sie da unten. Was hätten sie aus ihrem Leben machen können, wenn sie nicht für Vaterland und Gott gekämpft hätten? Für den gerechten Krieg gegen den Bösen? Was hätten sie, was wäre dabei rausgekommen, wenn die Leute sich nicht so als Märtyrer sich gesehen haben? Und wenn ich so sehe, im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg, die Leute sind mit Begeisterung in den Krieg gezogen, sich sogar freiwillig gemeldet und sich noch aufgedrängt, wir wollen. Dumm sind sie gewesen. Und mit ihrer Dummheit haben sie mit ihrem Leben bezahlt. Und Gott lässt es, Gott lässt scheitern. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt? Viele leben für alles, nur nicht für sich selbst und Gott. Ein Drama. Sie leben für ihr Tier, für ihre Familie, für ihre Gemeinde, für ihre Firma, für ihre Partei, für ihre Sache, für die Kunst, für die Musik, für die Medien, für die Öffentlichkeit. Sie leben für alles, nur nicht für sich. Sie kämpfen an allen Fronten, dann wundert man sich, ich bin fertig. Führ du mal 5 Frontenkrieg. Links, rechts, vorne, hinten, oben, unten noch womöglich 6 Frontenkrieg. Deine Firma, deine Familie, deine Gemeinde, ich sag dir eines, wird dir nicht danken. Das weiß ich selber, wovon ich spreche, und die werden dir nicht danken. Die wird dir niemand danken. Die wird niemand danken. Weißt du, wir haben alle nur begrenzte Kapazität von Energien. Wir sind so begrenzt, unser Leben ist so kurz. Deshalb erreiche das Optimale in deinem Leben, was du erreichen kannst. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und Schaden an seiner Seele nimmt? Wir sollen aufwachen. Und ich denke, auch diese Predigt sollte dir helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was ist das Wesentliche für mich? Und du musst rausfinden. Und dann kannst du sagen, ja gut, das ist für dich und so weiter. Und sobald wir uns übernehmen, Gott lässt es zu, lässt uns scheitern, dass das Seil reißt. Und dann plumpst, bist du unten. Und ich habe unglücklicherweise noch unter diesen Felsen geschlafen, im Hotel, wir haben kein Hotel mehr gefunden und so weiter. Und dann schliefen wir und da einer runterfällt von den Mönchen. Gott weiß, was er dir und mir zumuten kann. Nur in deinen Grenzen ist Gott herrlich. eine abgewandelte Bibelstelle aus dem Alten Testament, wo es heißt, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Gott ist nur in deinen Grenzen, in deinem Quadrat, in deinem Rahmen ist er herrlich. Woanders geht Gott nichts an. Gott kümmert sich nur in deinem Bereich, da wo du existierst. Und sobald du über die Grenze gehst, pfeift er dich schon zurück. Bist du überfordert? Ist er gekränkt? Gott überfordert uns nicht. Und das ist das Schöne dabei. Gott lässt uns unser Bild malen. Gott gibt uns die Freiheit, dass du kreativ sein kannst in deinem Rahmen. Aber sobald du deinen Rahmen verlässt, merkst du, da ist was falsch, da läuft was falsch in meinem Leben. Dann lässt er dich zerbrechen, dann steckt er dich ins Bett, dann macht er dich krank, dann schickt er dich zum Arzt oder im Knast. Weißt du, jemand kam zu mir und sagte, oder schrieb mir von hier, von Tegel, von der Justizanstalt, schrieb mir, kannst du mich nicht rausholen? Du hast Erfahrung damit. Verstehst? Kannst du mich nicht rausholen? Aber ich sagte, weißt du, hier wirst du frei von dem, was du in deinem Leben nicht frei geworden bist. Da kam ein paar Mal in den Gottesdienst hinzu und kannst du mich rausholen? Ich habe gesagt, nein, ich hole dich nicht raus. Ich kann für dich beten, dass du dort aushältst. Ja, sagt er, das sind lauter Gottlose. Ich kann nicht nochmal meine Bibel ruhig lesen. Ich habe gesagt, du hast vorher wahrscheinlich auch die Bibel nicht gelesen. Warum willst du, jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du nichts mehr anstellen. Jetzt hast du ein Quadrat, dann läufst du aus und so weiter. Jetzt beruhige dich. Weißt du, Gott erlaubte, weißt du betest, Herr, mach mich frei. Erlöse mich. Guck mal, Josef hat gebetet, mach mich frei von dieser Potiphas Frau. Mach mich frei, Herr, ich halte es nicht mehr aus. Und was ist passiert? Der kam ins Gefängnis. Und dann sitzt er da, für Jahre, ich weiß nicht wie lang, wahrscheinlich vielleicht 5, 6 Jahre. Und dann seine Kollegen, Kumpels und Leidensgenossen, denen erklärte die Träume, bloß sein Traum geht nicht in Erfüllung, geht nicht auf. Sein Traum. Und ja, da werden sie kommen und sie werden sich alle vor mir verbeugen. Von wegen. Die haben dich vergessen. Die Brüder haben dich vergessen. Der Vater hat dich vergessen. Die haben sich alle abgefunden damit. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott hat zugelassen, dass er im Knast, dort im Gefängnis, ein Traumdeuter wird und Träume deutet und bekannt wird. Er deutet seinen Mitgefangenen die Träume. Und irgendwann jemand besinnt sich wieder auf ihn, denn die Stunde war reif, dass sie wieder rauskommt. Wenn du die Leidenszeit überstanden hast, wenn du deine Lektion gelernt hast, du kommst wieder raus. Du bist wieder erstaunt, wie das wieder weitergeht in deinem Leben. Und plötzlich kommst du auf einer neuen Ebene, in eine neue Dimension und lebst ein neues Leben. Plötzlich wird er auf den Thron gehoben, ist jetzt Mr. Pharao. Ja, alle verbeugen sich. Er ist jetzt der Chef der Dinge. Gott weiß, wie er dich nach oben bringt. Und Gottes Interesse ist, dich nach oben zu bringen. Nicht in den Keller, im Knast und unter dem Verlies. Aber er erlaubt, dass diese Dinge zuerst mal das Negative in unserem Leben passiert. Dass wir, also ich bin enttäuscht von allen meinen Brüdern, von meinem Vater, dass der nicht anruft, nicht fragt. Meine Mutter, wo ist denn die? Die lebt wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Also die Rahel. Aber Gott weiß, du musst das Leiden positiv sehen. Weißt du, das Leiden solltest du, und das will ich mit Gottes Hilfe, dass du es verstehst, Leiden ist ein Gnadenerweis Gottes für dich, für mich, dass wir leiden, ist ein Gnadenerweis Gottes. Gott will was aus uns machen und deshalb nimmt er das weg, was wir nicht brauchen. Das ist Barmherzigkeit oder das gibt er schon gar nicht, wie wir jetzt bei Hitchcock gehört haben. Das gibt er uns gar nicht mehr oder leitet uns um. Die meisten Christen können mit Scheitern und Zerbruch nicht umgehen. Sie können nicht wie als Versager das Leben wieder unter die Füße bekommen. Sie zweifeln an sich selbst, wenn sie versagen, wenn sie mal durchfallen irgendwo. Ich werde nie vergessen, als Andreas Wecker hier, also X Goldmedaillen und Olympiasieg und so weiter, zum Glauben kam und hat mir die Geschichte erzählt, als er irgendwo mal versagt hat, mal durchgefallen ist in der Leichtathletik, als er mal irgendwo versagt hat, nicht einmal sein Vater hat ihn vom Bahnhof in Magdeburg abgeholt. Und er sagt, das war meine tiefste, dunkelste Stunde in meinem Leben. Nicht einmal mein Vater. Mein Vater hat alles investiert. Der wollte, dass ich ganz groß rauskomme und ganz groß, also eine Olympia und eine Medaille und Goldmedaille und Silbermedaille und Bronzemedaille und ein Weltmeister nach dem anderen. Aber als ich versagt habe, nicht einmal mein Vater hat mich vom Bahnhof abgeholt. Dann stehe ich da, Mutterseelen allein. Mein Manager wollte mit mir nichts mehr zu tun haben, sagt er, mein Vater schon gar nicht. Und das ist das Schwerste als Versager. Wie komme ich durch? Und weißt du, was er dann gemacht hat? Andreas Wecker? Er hat die ganzen Goldmedaillen verkauft. Weißt du, er hat gesagt, nehmt den ganzen Shit, das brauche ich nicht. Die Zeitung hat es sich aufgeregt. Wie kann einer Goldmedaillen verkaufen? Das merkt er. Du, das ist nicht das, was ich wollte. Und erst als er das Versagen unter die Füße bekommen hat, hat er angefangen zu leben, angefangen mit Gott zu gehen. Krisen, Scheitern und so weiter gehören zu unserem Leben. Sie sind ein Teil unseres Lebens. Wir müssen nur richtig abfangen, die Sache. Schicksalsschläge richtig verarbeiten. Und vor allem, wenn es einem ganz weh tut, dass wir nicht gleich kapitulieren und sagen, jetzt gebe ich alles auf, schmeiß alles hin, lauf weg und so weiter. Nein, wie kriege ich wieder Luft? Wie komme ich wieder nach oben? Wir müssen lernen, mit Misserfolgen umzugehen. Das Leben ist voller Herausforderungen, von morgens früh bis abends spät. Du musst dich auseinandersetzen. Weißt du, du musst dein Leben gestalten. Da sind wir gefordert. Und deshalb Zerbruch, das fällt ab, aber hier mache ich weiter. Das gebe ich auf, aber hier mache ich weiter. Gott zerbricht, aber er verbindet und heilt uns. Das ist es. Da verstehe ich die Bibelstelle ist richtig. Er zerbricht, er verbindet und er heilt. Das ist in seinem Programm drin. Gott lässt Zerbruch zu, lässt Scheitern zu, lässt Pannen zu, lässt Pleiten zu. Gott lässt Niederlagen zu. Gott lässt Fehltritte zu. Gott lässt das Stolpern. Gott lässt Schande zu, dass du dich blamierst. Und weißt du, nach der Blamage, da steht einer nach dem anderen auf und geht. Und dann sagt er, was habe ich falsch gemacht? Und du weißt nicht, was du falsch gemacht hast. Aber dann plötzlich merkt er, da ist er in der Sendung, verstehen Sie Spaß. Aber der Künstler gibt sein Bestes, singt, aber er macht weiter, er singt, als wenn es nicht da wäre, bis noch der eine sitzen bleibt und sich dann die Maske runternimmt und sagt, verstehen Sie Spaß. Aber was haben Sie sich gedacht? Dann hat er sich gesagt, ich mache meine Arbeit wie gewohnt weiter. Ich lasse mich nicht stören, ich singe, ich bin bestellt und ich werde bezahlt für Singen und nicht, ob die Leute zuhören oder nicht zuhören. Ich mache meine Arbeit, auch wenn sie alle nacheinander rausgehen. Und Geschwister, genau das ist es. Wie verarbeite ich meine Probleme? Wie verarbeite ich mein Scheitern? Wie verarbeite ich, wenn einer nach dem anderen weggeht? Guck mal, Jesus auch. Wollte er auch noch weggehen? Er hat seine Sache durchgezogen. Und deshalb ist es wichtig, Gott will uns testen, ziehe ich meine Sache durch? Mache ich das, wozu ich bestellt bin, wozu ich bezahlt bin, wozu ich geboren wurde, wozu ich berufen wurde? Mache ich das weiter? Oder höre ich auf, unsere Kinder, lasst uns aufhören und auf die Knie gehen und beten. Vergiss es. Da wird nicht gebetet, da wird die Sache zu Ende gebracht. Scheitern gehört zu unserer Normalbiografie. Es gehört dazu. Jeden Menschen gehört es dazu. Ich wäre nicht das, wenn ich nicht gescheitert wäre. Und ich bin ehrlich, ich scheitere ständig im Leben. Und ich bilde mir auch gar nichts ein. Ich will auch kein Heiliger sein. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, was der Sinn meines Lebens ist, wofür ich arbeite, wofür ich bezahlt werde, wofür ich stehe, wofür ich berufen wurde von meinem Herrgott. Und ich bin kein Perfektionist. Und wenn ich Fehler mache, ja, und, was ist das? Petrus hat viel mehr Fehler gemacht und ist Papst geworden sogar. Angeblich. Jesus hat mich von religiösen Tabus befreit, Gott sei Dank, und da bin ich so froh. Weißt du, durch diesen Zerbruch komme ich aus der Tabuzone raus. Wenn der Ruf ist ruiniert, lebst du ungeniert. Weißt du das? Du kannst nicht ungeniert leben, solange du auf deinen guten Ruf achtest. Ich bin ein Christ, ich kann nicht negativ auffallen. Doch, du musst es vielleicht, um jemanden zu erlösen, musst du negativ auffallen unter Umständen. Jesus musste ein Sünder werden, um uns als Sünder zu erlösen. Du musst Tabus brechen und dich von den Tabus befreien. Dein Scheitern, und ich sage dir, warum das Scheitern gut ist. Weißt du, dein Scheitern legt den Teufel rein. Dein Scheitern gibt dem Teufel einen Tritt in den Hintern. Dein Scheitern, weißt du, beleidigt den Teufel. Der möchte, dass du deinen Gott absagst, so wie der Hiob. Jetzt guck mal, alles abgebrannt, alles gestohlen, alles kaputt. Nein, und er sagt, und ich werde meinem Gott nicht absagen. Weißt du, der Teufel wird beleidigt durch deine Standhaftigkeit, dass du einfach da stehst und singst. Und ich habe den Film gesehen und angeguckt, weil, verstehen Sie, Spaß. Der sang, noch mehr hat er Power gegeben. Er sagte jetzt, das ist die beste Akustik, das hätte ich nicht gedacht. Und hat aus voller Kehle und voller Brust da gejubelt, als nur noch einer da saß. Weißt du, Gott erlaubt und Gott lässt uns so weit gehen, bis wir nur noch dem einen dienen, unseren Gott. Deshalb lässt er so viel passieren in unserem Leben. Weißt du, deshalb erschüttert er uns. Und dienst du nur dem einen einzigen wahren Gott, lebendigen Gott, darauf kommt es jetzt an. Jeder Mensch scheitert anders. Das muss ich auch sagen. Weißt, jeder Mensch macht andere Fehler. Die einen verlaufen sich, die anderen missraten, die anderen kommen zu Fall, die anderen erfüllen bestimmte Dinge nicht, die nehmen sich so viel vor, machen aber gar nichts. Anderen verfehlen das Ziel, das Thema, die anderen kommen vom Weg ab, den anderen, die verlieren den Boden unter die Füße. Jeder scheitert anders, aber Gott erlaubt das. Nämlich das, worauf wir uns was einbilden, das ist, wo Gott uns scheitern lässt. Ich bin auf dem Weg und dann kommst du vom Weg ab. Ich habe Boden unter die Füße und plötzlich hängst du in der Luft. Hast du gar nichts. Durch das Scheitern befreit uns Gott von uns selbst, von meinem Fleisch, womit wir uns so zwangsweise versuchen, unsere falschen Ziele zu erreichen oder anzupeilen. Befreit uns von dem Zwang. Ich muss. Nein, du musst nichts, brauchst gar nichts. Du darfst die Gnade annehmen und dich von Gott beschenken lassen. Wir müssen uns manchmal zwangsweise dann Zeit nehmen. Gott zwingt uns, dass wir uns Zeit nehmen, mal nachzudenken, was ist das Wesentliche in meinem Leben? Worauf kommt es wirklich an? Und dann liegst du im Bett, schaust die Decke an oder die Wolken oder den Himmel oder was auch sein mag. Du schaust an, was ist das Wesentliche? Wofür lebt man? Weißt du, das gefällt dem Fleisch nicht. Das Fleisch will immer tun, aktiv sein. Action, Action, Action. Weißt du, aber Gott sagt, ich brauche dein Fleisch nicht. Bleib ruhig. Und das ist nötig. Deshalb, nach jedem Scheitern fängt Gott wieder was Neues an. Nach jedem Zerbruch fängt er was Neues. Da bist du jetzt frei. Und wie geht's jetzt mit mir weiter? Was passiert jetzt? Was kann ich jetzt tun? Und du merkst plötzlich, du kannst ganz anders leben. Weißt du, plötzlich, da sagst du, jetzt komme ich in die Gemeinde, jetzt fange ich an, Gott zu dienen. Aber nicht mehr, weil ich muss, weil ich darf und weil ich kann. Und weil ich das von innen heraus tue. In der Bibel sind viele gefallen, haben haufenweise die Menschen versagt. Deshalb bin ich so dankbar. Die Bibel ist ein ehrliches Buch. Und einige heilige Schriften auch. Wenn wir so sie lesen, sie zeigen, dass die Menschen, ja, sogar Mohammed glaubt auch, also diese Verse, die muss mir der Teufel eingegeben haben. Was die satanischen Verse in der Bibel bekannt oder in dem Koran bekannt sind, das muss mir der Teufel gesagt haben. Weißt du, ehrliche Leute, aufrichtige Leute, die zweifeln sogar manchmal an ihrem Verstand. Habe ich Gott richtig gehört? Habe ich Gott richtig verstanden? Oder hat mir der Erzengel Gabriel, das war der Teufel wahrscheinlich, und gewiss, weißt du, Gott verlangt von uns nicht das Unmögliche. Selbst unser lieber Abraham in der Bibel, dem Isaaks, diese Opferung. Weißt du, dann geht er, ich muss Gott lieben, ich muss sogar meinen Sohn Gott opfern. Was für ein Narr. Er muss meinen Sohn, Gott will das, ich habe schon den Ismael weggegeben, und jetzt muss ich meinen Sohn Isaak, den du liebst, opfere mir. Wenn du mich lieb hast, tu das. Und dann geht er und nimmt, und auf dem Berg Moria, ihr kennt ja diese Geschichte. Diese Geschichte ist nicht so heilig, wie er das manchmal darstellt oder manchmal glaubt, dass es sei. Und dann kommt eine Stimme, und nun erfahre ich die Wahrheit in dritter Person. Das ist nicht Gott, das ist es ist Satan wahrscheinlich. Nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst. Nicht, eigentlich wenn Gott gewesen wäre, hätte er gesagt, dass du mich mehr liebst als deinen Sohn. Nein, und nun erfahre ich, dass du Gott mehr liebst als den Isaak. Und dann hat Gott verschafft, in letzter Sekunde hat er verschafft einen Bock, dass er geopfert wurde, dass es geopfert werden konnte. Weißt du, Gott hat im letzten Moment eingegriffen, bevor er die Dummheit gemacht hat, seinen Sohn, die Verheißung, er hätte ja Jesus umgebracht. Denn in Isaak steckte Jesus sogar drin. Aber das ist der Teufel, opfere mir das, verlass die Gemeinde oder was auch immer ist, steig aus dem Boot. Nicht immer hat Gott das alles gesagt, was wir uns einbilden. Und deshalb zerbricht Gott die Menschen. Und deshalb lässt er sie scheitern. Du musst vorstellen, was für ein Weg, der Abraham nach zu Moria gehabt hat. Oh, kann das wirklich Gott gewesen sein? Wo Gott eigentlich die Kanaaniter vertrieben hat, weil sie Kinder geopfert haben. Und jetzt verlangt Gott von mir, ich soll meinen Sohn opfern. Die Kanaaniter, das war das Gräuel, sie haben dem Moloch ihre Kinder geopfert. Und jetzt verlangt er im selben Land von mir das Gleiche. Weißt du, Gott überfordert uns nicht. Geschwister, und wir sollen nicht unsere Kinder opfern, sondern wir sollen sie Gott abgeben. Wir sollen Gott weihen. Und im Neuen Testament wird nichts mehr geopfert, sondern nur noch geweiht. Und wenn einiges noch nicht geweiht ist, das sollte geweiht werden. Weißt du, und Gott gibt das, was wir aufgeben, das gibt Gott uns wieder zurück. Belohnt und belobigt uns. Petrus nach seiner Verleugnung. Weißt du, als Petrus musste scheitern, musste den Herrn verleugnen. Warum? Sonst wäre er gar nicht gläubig geworden. Weißt du, ich werde ihn verteidigen. Weißt du, was er macht? Mist baut er. Schlägt dem einen das Ohr ab. Und dann, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Sogar vor einem Mädchen schämt er sich. So ein gestandener Mann. Selbst wenn alle dich verlassen, ich sterbe für dich. Und sie ist von diesem Stolz, ich sterbe für dich, hat Jesus ihn erlöst. Und er ließ ihn blamieren. Er schämt sich, heult wie ein kleines Kind, weil er sich was eingebildet hat. Und immer wenn wir uns was einbilden, lässt Gott uns scheitern. Also, wenn du gescheitert bist, dann frag dich immer, wo habe ich mich was eingebildet? Wo habe ich mir was vorgemacht? Das kann ich. Du kannst von dir aus nuscht. Nur der Heilige Geist und Jesus können dir helfen. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Scheitern sind Lebenskorrekturen für uns. Moses wurde nicht bewahrt. Weißt du, er wurde nicht bewahrt, obwohl er eine Top-Karriere hatte, er hat perfekt gehandelt, jemand umgebracht und so weiter. Und dann sitzt er da als Schafshirte und jetzt korrigiert Gott ihn und jetzt macht er Geschichte mit ihm. Weißt du, Gott erlaubt es, dass du ganz tief unten sinkst. Jetzt ist dieser Profi, dieser hochintelligente Mann in aller Weisheit Ägyptens und erwiesen, der hütet Schafe, das kann jeder Depp. Da musst du nicht studieren, um Schafe zu hüten. Da musst du ein bisschen aufpassen und weiter nichts und den Schäferhund kontrollieren. Und jetzt hütet er. Und als er ganz tief gesunken ist, ganz tief unten war, begegnet ihm Gott. Als er mit sich fertig war, nach 40 Jahren Wüstenaufenthalt, als er fertig war, dann sagt Gott, jetzt kannst du weitermachen. Zerbruch ist eine Kapitulation vor Gott für uns. Du gibst dich als Mensch auf und lässt Gott jetzt, mach du Herr, wenn du mich noch gebrauchst, mich mit 80 Jahren, also nicht mich, sondern Moses. Ich bin noch nicht so weit. Aber wenn du mich noch gebrauchen kannst, lieber Gott, dann nimm mich aber diesen alten Knacker da, diesen Opa, wenn du noch den Opa gebrauchen kannst, was eigentlich nichts mehr wert ist, Schrott. Wenn du diesen Schrott noch gebrauchen kannst, mach aus mir was. Und Moses dient 40 Jahre in der Wüste für das Volk Gottes. Mächtig und gewaltig. Weißt du, du dienst ganz anders, wenn du von dir selbst befreit worden bist. Dienst ganz anders. Viele übertreiben. Und deshalb geraten sie in Sünde, in Fall und so weiter. Und Gott segnet nicht, wenn wir was übertreiben und denken, ich kann das. Ich bin Moses, weißt du das nicht? Doch. Ich weiß es. Und du weißt es auch. Aber Gott will es nicht wissen. Weißt du, du solltest kein falsches Zeugnis über dich selber reden und so weiter und kein Lügner sein und dir was vormachen. Die Bibel sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Steh zu deinem Leben, würde ich sagen. Steh zu deiner Situation, steh zu deinen Schwächen, steh zu deiner Persönlichkeit, steh zu deinem Charakter. Ja, ich kann nicht anders. Aber das ist genau gut, dass du nicht anders kannst. Steh zu deinem Charakter. Und Gott will dich mit deinem Charakter gebrauchen. Gott braucht sture Menschen. Gott braucht sensible Menschen. Gott braucht Feiglinge. Gott braucht so heimliche, stille Nachfolger Jesu. Steh zu dir selber. Weißt du, Jesus würde heute noch am Kreuz hängen, wenn Nikodemus und Josef von Arimathäa nicht gegeben hätte. Weißt du, sie folgten nicht Jesus nach, so wie Petrus, vorne an, die Fahne hoch. Petrus, weißt du, wenn nicht alle sterben, Nikodemus, der kam nachts zu Jesus. Der war ein heimlicher Jünger Jesu, der war kein offener Jünger Jesu. Weißt du, ich mag auch Leute nicht, also ich mag Leute, die offen und ehrlich sind, ich bin Christ, aber ich mag auch Leute, die gar nicht sagen, dass sie Christen sind, aber Christen sind. Weißt du, nicht Mund- und Maulchristen, wir brauchen sie nicht. Wir brauchen ehrliche Christen. Aber dann geht er zu Pilatus offen mit den beiden Brüdern, Josef von Arimathäa und Nikodemus. Können wir den Leichnam Jesu abnehmen? Die haben Jesus ins Grab gebracht. Kein Johannes, kein Petrus und keine Mutter Maria. Nikodemus war es, die Stillen im Lande. Gott braucht auch diese Leute. Also, sei du, du. Gott will, dass du den Absturz, den Zerbruch noch ins Gesicht schaust und damit konfrontiert bist und damit dich abgibst, dass du erkennst, warum das passierte, was passierte und sogar Gott vielleicht womöglich dankst, dass er dich rechtzeitig, wie bei diesem Johannes, der Jäger, bewahrt vor dem Absturz hat. Erst wenn du den Zerbruch annimmst, jetzt pass auf, erst wenn du den Zerbruch annimmst, beginnt der Neuanfang in deinem Leben. Du konzentrierst dich auf das Wesentliche, auf die inneren Kräfte, das, was Gott von mir wollte. Vielleicht, wenn du das Buch schreibst, dass du ein Buch schreibst, vielleicht, dass du wieder mal anfängst zu singen, wieder Musik zu machen, vielleicht, dass du für jemanden anfängst zu beten, vielleicht hast du eine ganz andere Bestimmung. Nein, ich möchte predigen. Vorne stehen und den Namen Gottes proklamieren. Du kannst den Namen Gottes auch anders proklamieren, wenn du ehrlich bist. Die meisten versuchen, dann in diesem Fall gegenzusteuern und versuchen krampfhaft zu halten, was sie jetzt sowieso nicht mehr halten können. Und du wirst älter. Was willst du da machen? Kannst noch so pudern und so malen und eine Maske aufsetzen. Du wirst älter und irgendeines Tages bist du ganz alt und stirbst. Du wirst da nicht mehr noch erholen und da kommen Leute. Ich habe auch hier solche schwache Geschwister im Glauben. Oh Gott, kannst du mir meine Jugend wieder erstatten? Ja, erst wenn du gestorben bist. Aber die gibt es. Die denken, das ist für dieses Leben. Gott kann mir meine Jugend erstatten. Das meiste, was du hier so erbittest und im Geist, im Glauben bekommst, das ist alles fürs Jenseits, für drüben, für die Ewigkeit. Und da wird er deine Jugend dir erstatten. Aber hier nimmt er deine Jugend, damit er es dir wiedergeben kann. Hier nimmt er deine Kraft, damit er dir eines Tages wieder die Kraft geben kann. Hier nimmt er dein Lebenswunsch und Lebenstraum und Lebensideen und Ideale, damit er dir deine Ideale wiedergeben kann. Hier, deshalb ist, warum Gott das hier zerbricht, damit er dir das, was in deinem Herzen drinsteckte, dir nachtragen kann. Hab keine Angst, nochmals zu scheitern. Also lass los, löse dich und dann sag, naja gut, ich bin gescheitert, ich stehe wieder auf. Und wir sollen lernen, wenn wir gefallen sind, wieder aufzustehen und nicht zu sagen, jetzt bin ich tot. Weißt du, und wann beginnt das Scheitern? Nach großen Erfolgen. Denk an Elia, weißt du, holt Feuer der Kerl vom Himmel. Und dann kommt so ein Weibstück da und sagt, morgen, die Isabel, morgen um diese Zeit wird dir dein Kopf kosten. Und er nimmt seine Schuhe unterm Arm und läuft so weit er kann, versteckt sich in der Höhle oder im Ginsterstrauch nachher später und so weiter. Ich will sterben, ich bin nicht besser wie die anderen. Immer noch große Siege kommen große Anfechtungen. Dann kommt der Teufel und sagt, naja, bitte, mach weiter. Aber plötzlich merkst du, ich kann nicht mehr weitermachen. Der Höhepunkt ist erreicht. Du kannst nicht mehr höher gehen, als die Leiter ist. Jetzt wird Gott an dir arbeiten. Gott erlaubt, dass große Dinge passieren in unserem Leben. So ein geistlicher Aufbruch, ein Vulkanausbruch. Und dann wird alles wieder still. Ein Gewitter, so wie heute Nacht. Und dann ist wieder alles still. Weißt du, Gott will, wie in Jeremia Kapitel 29, Vers 11, Gott will, dass wir als Verbannte, wo wir auch immer sind, und wir sind verdammt für diese Welt, Gott will, dass wir weitermachen. Und da heißt es, ich kenne deine Gedanken, die ich über dich denke. Gedanken des Friedens habe ich und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft der Hoffnung zu geben. Und weißt du, Gott hat gesagt, den Leuten in Babel, baut Häuser, zeugt Kinder, heiratet, pflanzt Weinberge und wohnt und macht das Beste. 70 Jahre wird die Gefangenschaft dauern und dann ist es alles vorbei. Weißt du, dein Leben ist das, damit du wieder eine Luft holst, Atempause hast. Deshalb nach der Krise, dann überlegst du, was war das alles? Du musst lernen. Und das ist, warum Gott manchmal uns zerbricht, weil du nicht Nein sagen konntest. Zu was auch immer ist, nicht Nein sagen konntest. Gott hat Gefallen an Menschen, die nicht Menschen gefallen wollen, sondern die ihm gefallen wollen. Und du musst manchmal Menschen enttäuschen. Und wenn du das nicht tust, dann wird Gott dich enttäuschen mit und die Menschen und veranlasst natürlich, dass die Menschen dich enttäuschen, damit du nur noch an Gott dich klammerst. Und das alles muss dir zu deinem Besten dienen. Weißt du, Gott hat die Dinge in dieser Welt alles installiert, damit alles seinen Sinn und Zweck hat. Du musst nicht der Religion dienen, die Religion muss dir dienen. Der Sabbat muss nicht, du musst nicht dem Sabbat dienen, sondern der Sabbat muss dir dienen. Dass du dich entspannst und sagst, jetzt lege ich mich ins Bett. Ja. Aber nicht, ich muss dem Sabbat dienen, ich muss beten heute, heute ist der Tag des Herrn. Verrückte tun das. Juden machen das. Und sind nicht glücklich. Schau doch die Juden an. Sind es fröhliche Menschen, die stehen an der Klagemauer und jammern die ganze Zeit. Wo sind sie denn? Ja, weißt du, du bist mehr als Sabbat. Und weißt du, Jesus sagt etwas, eine große Wahrheit. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Gott oder Mammon. Und das ist, sagt alles. Gott und Geld. Gott und Materialismus. Also, entweder dienst du Gott oder du dienst dem Mammon. Dem Materialismus der Welt. Und Gott sagte weiter, als er die Menschen schuf, du herrsche darüber. Und viele haben die Kontrolle und die Herrschaft über das Leben verloren. Deshalb zerbricht Gott uns, weil wir die Kontrolle nicht mehr haben. Wir lassen uns den dummen Dackel machen. Jemand pfeift uns und wir fangen an, nach der Pfeife zu tanzen. Aber wir wissen nicht, ist das die Stimme des Herrn? Gott sagt, herrscht darüber, macht euch die Erde untertan. Aber die Dinge haben uns beherrscht und beherrschen uns plötzlich und kontrollieren uns nur noch. Weißt du, anstatt dass die Schöpfung dir dient, fängst du an, der Schöpfung zu dienen, was es auch immer heißt. Und die ist aber dir unterworfen. Weißt du, die Dämonen sind dir unterworfen, aber dann kriegen die Leute so Panik, Angst, ein Teufel ist hinter mir, so ein Monster. Vergiss es, es gibt keine Monster, die sind nur in deiner Fantasie, in deinem Kopf. Dein Hirn ist ein bisschen durchgebrannt. Und das sind diese Monster. Jesus liebt die Dämonen aus durch Worte. Lies Gottes Wort und du wirst merken, dass Dämonen nur körperlose Wesen sind. Und heute gibt es mehr Dämonen, als du glaubst. Computer, Technik, Bürokratie, Finanzamt, Behörden, der Staat. Oh, ich kann weitergehen. Die Vorschriften, Politik, Religion, die Kirche, die Medizin. All das sind Dämonen. Die versuchen dich zu kontrollieren. Merkst du es nicht? Die sind ohne Behausung. Aber du gibst ihnen eine Behausung. Ein Unterschlupf. Und sie bekommen Form. Und die bekommen nur Form, weil du ihnen die Form gibst. Deshalb, wem du dich unterwirfst, der kontrolliert dich. Du sollst Herr sein. Herr deiner selbst, deiner Sinne. Und deshalb lässt Gott mal die Fahrt unterbrechen, mal anhalten, innehalten, sich mal Gedanken zu machen, warum wir so. Deshalb, weißt du, in der Bibel heißt es vom Stock des Treibers. Gott will uns vom dem Stock des Treibers, der immer nur peitscht und peitscht und einpeitscht und peitscht und peitscht und einpeitscht, immer wieder von diesen Hetzern. Er will dich befreien vom Stock des Treibers. Er will dich wegholen von diesem Saustall. Im Stall, bei den Schweinen braucht man den Stock des Treibers. Aber der Hirte, der hat, und ich stütze mich, dein Wort ist mein Stab und Stecken. Und sie trösten mich. Das ist ganz was anderes. Das Wort Gottes gibt uns Trost und Hilfe und Zusage und bringt uns durch. So, mal abschalten. In sich gehen. Sich mal fragen und überlegen mal, was passiert, wenn ich die Arbeit aufschiebe? Und sind die Folgen wirklich so schlimm? Wenn ich ausbrenne, hat niemand was davon. Aber wenn ich die Arbeit weiter so aufschiebe und liegen lasse und sage, morgen hat's auch noch Zeit. Ich war mal in der Schweiz, ein Geschäftsmann hat mich eingeladen, mal Ferien zu machen. Und der hat einen Sohn gehabt und dieser Sohn, das war richtig Faulenzer. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und so, weißt du, der immer so lässig. Also der Vater sagte, mit dem kann ich nichts anfangen, aber der hat Nerven gehabt wie Stahlseile. Weißt du, der hat sich nicht treiben lassen. Jo, jo, und dann, guten Morgen, verstehst du? Und so kam er daher. Aber den konnte nichts aus der Ruhe bringen. Und Christen sollen Menschen sein, die nichts aus der Ruhe bringen können, denn sie sind in der Ruhe Gottes. Die brennen nicht durch. Jo, jo, der Vater hat eine riesige Fabrik. Jo, jo. Weißt du, Gott ist nicht in Reizüberflutungen zu finden oder auf Konferenzen, frommen Stress, sondern Gott ist in der Ruhe zu finden. In der Ruhe, aus der inneren Ruhe heraus. Versteck dich am Bach, Elia, bei der Witwe nachher später. Weißt du, Gott erlaubt, dass wir zerbrechen, damit wir uns verstecken, damit wir uns schämen, damit wir sagen, ich habe nichts zu geben, ich kann nichts mehr, ich möchte nur meine Ruhe haben. Das brauchst du. Ruhe von dir selber, von deiner Hektik, von den Menschen um deine Umgebung. Wenn du freust, Wenn du zu Gott gehst, zu ihm sollst du Freude haben, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken, aber sonst alles andere ruhig lassen. Ja, ich komme. Deine Seele sehnt sich nach was Großem, das ist wahr. Du willst was Großes haben, aber du solltest groß in Gott werden. Groß in seiner Kraft. Tu was für Gott, dann tust du etwas für das Übernatürliche. Du dienst Gott und, weißt du, nicht dem Erfolg. Gott dienen, und ich muss euch ehrlich sagen, was ist wirklich Gott dienen? Gott dienen ist umsonst zu arbeiten. Du lebst umsonst. Wirklich. Luft ist frei, Wasser natürlich auch. Natürlich die Kapitalisten vermarkten alles gleich, aber Wasser gibt's genug. Es kommt jedes Mal neu vom Himmel runter. Weißt du, Gott will, dass du umsonst ihm dienst. Mit Freuden, mit Frohlocken. Und dann hast du erst Menschen gedient. Dann hast du Sinn in deinem Leben gegeben. Wenn du gelernt hast, umsonst Zeugnis zu geben, ob die hören es oder nicht hören, weiter singen, ob sie aufpassen oder nicht aufpassen. Du dienst für Gott. Wenn die Sache unbezahlbar ist, kann sowieso niemand bezahlen. Das, was du weitergibst, was ich hier weitergebe, ist unbezahlbar. Ich müsste 1.000 Euro von dir verlangen heute. Für den Vortrag. Ja, wenn ich in der Geschäftswelt wäre, würde ich das machen. Aber ich diene umsonst. Ich mache mir Mühe umsonst. Weißt du, es wird in Schwachheit gesät und es steht auf in der Kraft, steht in der Bibel. Je sinnloser eine Sache ist, und deshalb lässt Gott alles zerbrechen, und deshalb lässt er dich auf Null zu kommen, auf diese geheimvolle Zahl Null. Weißt du, je sinnloser eine Sache ist, desto sinnvoller ist es für Gott und bei Gott. Und das ist erst der Erfolg. Und das sind die Ergebnisse. Ich sehe keinen Sinn da drin, aber Gott sieht einen Sinn, damit du die Schafe da hütest, Moses. Und das Schicksal wendet, wenn du anfängst, einfach zu tun, ja, ich mache das zur Ehre Gottes, ich tue das nicht für Menschen, ich will Gott verherrlichen, ich will Gott groß machen. Deshalb lässt Gott uns manchmal arbeitslos werden. Ich spreche vielleicht auch, vielleicht sagst du das ganz so gut, reden, aber ich weiß, wovon ich spreche. Weißt du, Gott lässt manchmal jemand arbeitslos werden. Warum habe ich meine Arbeit verloren? Warum muss ich mich ständig umschulen, eine Umschulung nach der anderen und das bringe nichts und ich bewerbe mich und so weiter? Weißt du, Gott qualifiziert dich, damit du ihm besser dienst. Weißt du, du solltest anfangen, auf seinem Leben was zu machen. Also wenn ich arbeitslos werden würde, ich würde mich auf den Leopoldstuhl nehmen, mich hinsetzen und sagen, liebe Leute, ich lese heute was vor, ob mir jemand zuhört oder nicht. Ich würde laut die Bibel vorlesen. Ich würde nicht predigen und dann vielleicht hört mir einer zu, fragt mich jemand, ich würde Menschen dienen, ich würde mich outen, ich würde nicht einfach warten, bis jemand kommt und sagt, kann ich sie einstellen? Du musst die Arbeit heute suchen. Wenn du was tun willst, fang an, was zu tun, aus dir raus, was dir Freude macht. Das wäre, was mir Freude machen würde. Bei dir mag es vielleicht sein, du wirst auf deine Knie gehen und beten. Das ist auch richtig. Und die Menschen, dann legst du dir eine große Gebetsliste durch, du betest für die Gemeinde, für den Pastor, für den Missionar, für den Evangelisten, für dieses Missionswerk, oder du betest da für diese Person, die hat Probleme, und dann gehst du ans Telefon, dann rufst du die Leute an und fragst, darf ich für sie beten? Und dann schreibst du das Gebetsanliegen auf und betest für die Leute anonym irgendwo. Oder ich habe zeitlang sogar, als ich nichts mehr wusste, was ich beten sollte, habe ich die Bildzeitung gekauft und dann die ganzen dreckigen Geschichten und Schundgeschichten und Mordgeschichten genommen, habe ich für die Leute gebetet, die da betroffen waren. Denn nicht der umgebracht wurde, ist das Schlimme dabei, sondern der nachher übrig bleibt, der nachher verurteilt wird, denn der trägt die Schande und Schmach in sich. Herr, begegne ihm im Gefängnis. Ich habe die Leute gesegnet, habe nichts gehört, aber oder groß erfahren, aber ich habe das getan. Betet für die Sünder, wir müssen für die Sünder beten, damit die Sünder erlöst werden. Und wo sind die Sünder? In der BZ und in der Bildzeitung. Da werden sie hochgejubelt. Arbeitslose, jetzt können sie Gott suchen, jetzt können sie Bibelstudium machen, jetzt können sie im Glauben wachsen, jetzt können sie Fundament legen, was sie das ganze Leben nicht tun konnten. Jetzt endlich mal Bibelschule machen und so weiter. Firmen gehen pleite, Arbeitsplätze werden wegrationalisiert. Weißt du, die Gottlosen sind dahingegeben, versuchen zu halten, zwar wie die Titanic, noch Großputz drauf zu machen, jetzt retten wir was. Nein, Gott lässt die Dinge gehen, damit was Neues entstehen kann. Damit du, ja, wenn die Gemeinde pleite gehen würde, würde um die Ecke nächste Gemeinde anfangen. Kein Problem. Würde ich mal eine Wohnstube mieten, Keller mieten oder was auch immer und würde Gottes Wort verkündigen. Einfach würde ich dann irgendetwas machen. Ich würde nicht stehen und zugucken und so weiter. Ich würde etwas tun, was mir Spaß macht. Und finde heraus, was macht mir Spaß. Vielleicht jemand zu besuchen. Vielleicht jemand Essen zu kochen, vielleicht bei jemandem zu putzen, vielleicht jemanden zu ermutigen. So, da gehst du auf den Park und da siehst du manche Leute, die niedergeschlagen, entmutigt sind, und dann sagst du, ach schön, und heute ist schönes Wetter. Und dann fangst du mit dem Wetter an und hörst beim lieben Gott auf. Das geht. Du musst es nur können. Wenn du es einmal angefangen hast, dann lernst du es plötzlich. Also, mach aus deiner Situation das Beste, fang an, Gott zu suchen, lass dich von Gott leiten und führen, und dass er dich zu den richtigen Leuten hinführt, im richtigen Augenblick. Plötzlich läuft er über den Weg, kratzt dich an oder rempelt dich an. Befreie dich von dem falschen Wehmut, von der falschen Traurigkeit oder Klageweiberhaltung, komm heraus und sag, wir sind pleite, wir sind pleite. Nein, wenn ich pleite wäre, würde ich etwas ins Reich Gottes investieren. Würde ich etwas tun? Würde ich mein letztes Hemd geben? Vielleicht können Sie das Hemd noch verkaufen bei Humana. Ja, ich würde es machen. Und dann würde ich, wenn die Leute sehen, wenn ich mein letztes Hemd weggebe, kriegen sie Mitleid mit mir. Dann geht's aufwärts mit mir. Ja, du hast es nicht gelernt, du weißt es nicht, um was es geht. Da kam meine Schwester in Heilbronn zu mir und sagte, Bruder Madudis, niemand liebt mich, niemand kümmert sich um mich, niemand fragt mir, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, ja, was tust du? Ja, nicht viel, ich kann nichts tun. Ich schaue auf die Schuhe, ich habe gesagt, gib die Schuhe weg. Verschenke irgendjemand, guck mal der Schwester, wem die Schuhe hier passen würden. Und dann sagt sie, morgen, am nächsten Tag, bring ich die Schuhe für dich. Musst du erstmal, kann nicht barfuß nach Hause laufen, bring für eine Schwester nach Hause und verschenk die Schuhe. Jetzt geht in der Gemeinde ein Ruf rum, unsere Schwester verschenkt Schuhe, die musste eine Schuhstation aufmachen oder was weiß ich alles. Ich musste sogar öffentlich mich hinstellen und sagen, bring der Ilse keine Schuhe mehr. Die hat genug Schuhe. Und plötzlich haben sie eingeladen, haben sie geredet über, nur die Schuhe. Frauen reden gerne über Schuhe und Handtaschen. Also, und so, fang was an. Diene mit den Gaben, was du hast. Deine Schuhe. Zieh sie aus und schenk irgendjemand. Wenn du dich verschenkst, beschenkt Gott dich. Aber das kann man nicht machen. Fang an, für Menschen zu beten. Die fangen an, für dich zu beten. Weißt du, diene Gott ohne Zweck, ohne irgendwas, was ich muss. Weißt du, was eine Torheit ist in der Welt, das ist bei Gott hoch angesehen. Das zählt bei Gott. Und was in dieser Welt nichts ist, das preist Gott selig. Diene Gott ohne Zweck, ohne irgendeinen Grund, grundlos einfach. Mir macht Spaß. Fang an, etwas aus Spaß zu tun. Lad jemanden ein zum Kaffee aus Spaß. Ruf jemanden an, nicht weil du jetzt gerade anrufen musst, sondern ruf aus Spaß an. Dein Leben muss dir Spaß machen. Und solange dein Leben dir keinen Spaß macht, wirst du nicht richtig leben. Da wird es alles nur Mühe und Plage sein und Mühsal sein. Die Freude am Herrn, aber wie drückt sich das aus? Du kannst nicht immer den ganzen Tag Halleluja schreien und jodeln und jubilieren. Nein, du musst deine Freude ausdrücken. Gott hat mich so beschenkt. Ich habe zwar nur ein paar Schuhe, aber die schenke ich dir. Ohne Grund. Nicht zu fragen, brauchst du? Nein, viele Leute, die brauchen, sagen es gar nicht. Hast du nicht gemerkt? Leute schämen sich zu sagen, ich brauche was. Fang an, andere zu belehren, andere aufzuklären und so weiter. Fang an, anderen den Weg zu zeigen, so als Wegweiser, dort lang. Zeig die Richtung. Und du wirst plötzlich merken, du wirst noch mehr unterwiesen. Du kriegst noch mehr Impulse, du kriegst noch mehr Inspiration. Aber Gott zerbricht dich. Und weißt du, plötzlich musst du die Wahrheit sagen, was mit dir los ist. Und plötzlich musst du lehren. Und plötzlich musst du jemand erklären. Und plötzlich musst du jemand was sagen. Und plötzlich musst du deinen Verwandten erklären, warum du so bist, wie du bist. Weil du jetzt in der Patsche drin sitzt und nicht mehr weiter kannst. Und plötzlich musst du deinen Offenbarungseid leisten. Weißt du, was es ist? Du offenbarst dich selbst. Du schwörst sogar, dass es, weißt du, Petrus hat auch geschwört, den kenne ich nicht, aber der hat ihn sehr, sehr gut gekannt. Und jetzt vor diesem Mädel hat er Offenbarungseid geleistet. Und jetzt muss er bekennen, ja, ich bin ein Versager. Ich dachte, ich bin so stark, und was bin ich? Ein Waschlappen. Da lässt uns Gott zerbrechen. Plötzlich merken wir, dass wir Frosch im Hals haben. Fang an, Gott zu dienen, egal wann. Weißt du, in deiner Jugend, in deiner Kindheit, in deinem Alter, da reifst du, beginnt da. In jeder Situation ist anders, von Gott so gewollt. Wir werden bei Gott angestellt. Gott beschäftigt uns und Gott weiß, wo er uns einsetzen kann. Sitzt nicht untätig herum, unternimm was. Unternimm was. Fang an, für die große Sache zu leben. Und dann fängst du an, für Gott zu leben und für dich selbst. Geh zu Gott, fange an zu träumen wieder. Fang an zu träumen. Was war dein Urtraum deines Lebens? Von was hast du geträumt? Schon immer geträumt. Was wolltest du immer sein? Und dann, was bist du nicht geworden? Josef hat geträumt, alle werden von mir kommen. Das war nur sein Traum. Die werden sich vor mir bücken. Sie werden sich vor mir bücken. Das hat er erzählt zu Hause, hat Krach gekriegt. Seine Brüder haben ihn nicht verstanden. Die haben ihn verkauft und verraten. Aber er hat seinen Traum erzählt. Was ist dein Traum? Was hast du aufgeschrieben aus der frühesten Kindheit? Oder was treibt dich immer rum, wenn du betest? Was sind deine Gebete? Deine Träume drücken sich manchmal auch in deinen Gebeten aus. Und dann fang an, das zu tun und zu suchen, was du geträumt hast. Was Gott dir gezeigt hat im Licht. Und jetzt kommt die Dunkelheit, jetzt kommt die Schwierigkeit. Da musst du deinen Traum nicht aufgeben. Du sagst, jetzt ist alles vorbei. Gott hat dich berufen. Und wir haben Menschen, die von Gott berufen sind. Und die haben bloß nicht ihre Berufung festgemacht. Die treiben sich immer noch irgendwo rum und suchen noch, wo bin ich am richtigen Platz? Du bist am richtigen Platz, wenn du die Reise nach innen antrittst. Wenn du zu dir selber kommst, wenn du dich selbst findest, wenn du dich selbst entdeckst, dann hast du das Ziel erreicht. Finde dich selbst. Und diese Selbstfindung ist was ganz Wichtiges. Und Gott arbeitet an uns in so vielen Situationen, dass wir zu uns selbst zurückkommen. Komm zurück zu dir selbst. Dann kommst du auch zu Gott zurück. Dann kommst du zum Leben zurück. Dann kommst du zu deiner Berufung zurück. Du sollst deine Berufung festmachen. Was ist das? Du hast erkannt, das ist, was Gott will. Gott hat mich zerbrochen. Weißt du, der Saul von Tarsus musste auch zerbrechen mit seiner Religion. Da liegt er auf der Straße von Damaskus. Leute, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Und so weiter. Und erst als er zerbrochen war und nichts mehr gesehen hat und mit dem Judentum enttäuscht war jetzt, mit den ganzen Pharisäergesetzen und den ganzen Geboten der hohen Priester, ich bin enttäuscht von allem, da fängt Gott was Neues mit diesem Mann. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er ist mein Missionar. Du siehst, die ganze Bibel ist voll von zerbrochenen Menschen, mit denen Gott was angefangen hat. Aber wir müssen manchmal so weit auf die Spitze treiben. So weit wie Saul von Tarsus, auf die Spitze, der schnaubt. Der hat fast keine Luft mehr gekriegt. Der schnaubt mit Morden und Drohen, so steht in der Bibel. Also, der hat in Judäa keine Christen mehr gefunden. Die sind alle in Damaskus noch weitergezogen. Der hat so lange getrieben, bis an die Grenzen Israels. Und als er in Damaskus ankam, da sagt Gott, stopp, mein Freund. Gott sagt, stopp, denk an Johannes. Einfach mal angeschossen. Und dort hat Gott den Saul von Tarsus angeschossen. Gott schießt alle an, bevor sie den Abgrund abstürzen. Gott hat kein Interesse, dass du, dass ich in den Abgrund abstürze und umkomme. Gott ist so an uns interessiert. Gott braucht uns. Egal, ob wir gut oder schlecht sind. Gott braucht jeden. Auch die Schlechten braucht er. Und deshalb, er pfeift auf die Schlechten zurück, damit sie wieder geheilt werden. Und bei diesem Johannes, dieser Bruder hat mir dann erzählt, oder dann in seinem Zeugnis erzählt, dann ich brauchte lange Zeit, bis die Heilung passierte, dass der Johannes begriff, das ging ja nur um dein Leben. Es ging nur um die Rettung deines Lebens, damit du nicht in den Abgrund mit deinen Schmetterlingen abstürzt. So, es geht nur um dein Leben. Und Geschwister, es geht auch nur um unser Leben, damit wir nicht in den Abgrund abstürzen. Gott will uns rechtzeitig abfangen. Ach, mein Bein, mein Bein, mein Bein. Vergiss es. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und er hat gute Gedanken. Er hat nicht Gedanken des Leides und so weiter, sondern des Friedens. Und hinterher, wenn du nachher nach Hause kommst eines Tages zum Vater im Himmel, dann wirst du sagen, Gott, du hast wohl getan. Das Beste, was je passieren konnte, ist mir passiert. Besser hätte ich nicht einmal selbst machen können. Dann wirst du noch stolz sogar auf dich selbst sein, dass Gott so gut alles gemanagt hat. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen und lass uns Gott bitten. Auch vielleicht, wenn es für einen und den anderen schon zu spät ist und du sagst ja, also was kann ich noch groß tun? Nein, du kannst weder Schächer noch den Herrn anrufen. In letzter Minute, in letzter Sekunde, du kannst den Herrn anrufen, kannst zum Herrn gehen. Jesus, denk an mich. Vater, denk an uns, wenn wir jetzt vielleicht durch dunkle Tal wandern, obwohl wir durch dunkle Tal wandern, fürchten wir kein Unglück, denn du bist bei uns und dein Stab und Stecken trösten uns. Wir sind geborgen in dir, Herr Jesus, und du wirst nichts zulassen, was uns schaden könnte, auch wenn es manchmal als Schaden aussieht und ausgelegt wird. Und manche Christen sagen, ja, der muss was verbrochen haben, der muss ein Übeltäter sein, der muss ein schlimmer Sünder sein. Nein, Herr, du hast Gedanken des Friedens, dass du uns solche Dinge zulässt, dass du solche Dinge zulässt, damit das Gute sich in unserem Leben herauskristallisiert. Durch Druck und Spannung und Stress und was alles auch ist. Herr, das Scheitern ist nicht das Problem, sondern aus dem Scheitern herauszukommen. Und mit Jesu Gnade, mit Jesu Hilfe kommen wir aus jeder Situation heraus. Halleluja. Ich preise dich, Vater. Amen.